Ich lese einen Text aus Jesaja 52. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln. Denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch ihr Ruin singt und jubelt vor Freude. Denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Vor den Augen aller Völker greift Gott der Heilige nun machtvoll zu. Die ganze Welt ist Zeuge, wie er sein Volk errettet. Verlasst Babylonien, geht los, nehmt nichts aus den heidnischen Tempeln mit. Und wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, der soll sich reinigen, damit er sie nicht entweiht. Ihr müsst nicht in aller Hast verschwinden. Ihr braucht Babylonien nicht als Flüchtlinge zu verlassen. Der Herr, der Gott Israels, geht euch voran und er beschützt euch von allen Seiten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank, dass Sie mich zu Beginn dieses neuen Jahres 2019 wieder eingeladen haben, diesen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern. Ich meine, dass ich schon 6 oder 7 Mal da gewesen bin. Das ist schön. Ich finde den Weg jetzt ganz sicher. Im Dezember und Anfang Januar, also in der Zeit vom 1. Dezember bis 6. Januar, also eigentlich bis heute, dem Tag, wo die der Tag, an dem die orthodoxen Christen ihr Weihnachtsfest feiern, wie Sie wissen, in dieser Zeitspanne, in diesen 6 Wochen, hat es eine Untersuchung gegeben, wie es uns Menschen in dieser Zeit geht. Und in dieser Untersuchung ist herausgekommen, dass diese 6 Wochen von Anfang Dezember bis etwa zum 6. Januar eine ganz besondere Zeit in unserem Leben ist. Das betrifft uns alle. Und zwar ist das eine Zeit, wenn man die ins Verhältnis setzt zu den anderen Monaten des Jahres, in dem wir besonders oft warten. Also dieses Moment, dass man auf etwas warten muss, das zeigt sich in diesen 6 Wochen wie sonst nie in unserem Leben. Und das hat diese Untersuchung an folgender Stelle festgehalten. Also schreiben Sie, Dezember bis Anfang Januar heißt es warten. Warten auf das Schokoladenstück, das erst am nächsten Morgen wieder aus dem Papptürchen fällt. Warten auf den Nikolaus, der irgendwann nachts den bereitstehenden Schuh füllt. Warten auf das Krippenspiel. Warten auf den Auftritt im Oratorienchor. Warten auf den ersten Schnee, vermutlich hier vergeblich. Aber in München kann ich Ihnen sagen, holla. Warten. Warten darauf, dass das alte Jahr zu Ende geht, die letzten Stunden. Und warten, dass endlich das neue Jahr beginnt, das wie ein offenes Buch vor uns liegt. Und jetzt sagen die Psychologen, dass wir in diesen 6 Wochen zwischen Anfang Dezember und dem 6. Januar so oft warten, das ist gut für uns. Das tut uns allen gut, sagen sie. Weil in dieser Zeit sich in uns so etwas ausbildet oder erinnert wird wie Vorfreude. Wie so ein nervöses Warten und Kribbeln. Und genau das, sagen die Psychologen, ist extrem wichtig für Menschen, weil diese Art der Vorfreude und des positiven Wartens das Immunsystem stärkt. Ich muss Ihnen aber sagen, die Psychologen, wenn wir jetzt mal die, vielleicht genau, Ich muss Ihnen sagen, die Psychologen oder die Mediziner, die das sozusagen festgestellt haben, dass Vorfreude das Immunsystem stärkt und dass die gesund ist, die Vorfreude, das ist etwas, was sie nicht ganz neu entdeckt haben. Also schon vor etwa 2.500 Jahren gab es Menschen, die das erkannt haben. Zum Beispiel im Buch, im Apokryphenbuch Jesus Sirach, da würden wir jetzt sagen, es ist etwa 2.100 bis 2.150 Jahre, liegt das jetzt zurück, dass das ein sehr weiser Mensch damals geschrieben hat. Ein freudiges Herz ist des Menschen Leben. Ja, da würde ich sagen, Freude stärkt das Immunsystem. Das hat er auch schon gesehen. Wir haben es jetzt nochmal in einer Studie statistisch belegt. Ist auch schön. Aber ein freudiges Herz ist des Menschen Leben. Das bedeutet, wir sind in dieser Phase auf eine ganz besondere Weise dicht dran an der Freude. An der Freude in menschlichem Leben, an der Vorfreude und als Christinnen und Christen auf eine besondere Weise auch an der Weihnachtsfreude. Also daran, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt gekommen ist und damit eine menschenfreundlichere, liebevollere, lebenswertere Wirklichkeit in unserer Welt Realität ist. Ein Anfang ist wirklich gemacht. Und doch sind wir als Christinnen und Christen immer weiter auch Wartende, auch geprägt von dieser Vorfreude, weil wir eine Ahnung davon haben, dass der dreieine Gott in seinem Sohn Jesus Christus diese Welt so verwandeln wird, dass sie seinem Reich entspricht. Diese Freude ist sozusagen eine Freude, an die wir in diesen Wochen besonders herankommen. In der Bibel wird auch von dieser Freude gesprochen. Ich habe sie hier nochmal versucht ins Bild zu fassen, die Freude am Evangelium von Jesus Christus. Und hier wird sie dann sozusagen schon körperlich ausgedrückt. Und wie wir das sozusagen machen, werden wir nachher noch in der Predigt hören. Aber ich möchte zunächst auf den Predigttext für den heutigen Tag kommen, der im Philipperbrief steht, Philipper 4, 4 bis 7. Und hier spricht der Apostel Paulus auch von dieser Freude. Ist das gestört? Dann könnte ich doch das Handmikrofon nehmen. Das wäre für mich ganz entspannt. Drehen Sie es einfach runter. Ich nehme das. Und das ging ja eben auch. Ja? Können wir das machen?
Jetzt? Okay. Sie können mich noch hören. Es rauscht nicht mehr. Alles ganz entspannt. Die Freude bricht sich Bahn. Ja? Ich sehe es Ihren Gesichtern an. Sie können ganz entspannt jetzt mitgehen. Also der Apostel Paulus spricht genau von dieser Freude, die ich versucht habe zu beschreiben anhand dieser statistischen Untersuchung. Und er spricht von dieser Freude im Brief an die Philipper, Kapitel 4, 4 bis 7. Und den Text, den Sie jetzt hier sehen, das ist der Text nach der Luther-Übersetzung 2017. Da schreibt Paulus an die Philipper: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Der Apostel Paulus hatte zu den Philippern, zu dieser Gemeinde in Philippi, die er, wie die Apostelgeschichte berichtet, die er selber gegründet hat, da hatte Paulus ein besonderes Verhältnis. Also man könnte sagen, fast eine freundschaftliche Beziehung. Er hatte diese Gemeinde in Philippi nicht nur selber gegründet, sondern diese Gemeinde war die einzige, von der Paulus Geld angenommen hat. Das war ihm ja immer wichtig, dass er kein Geld genommen hat, weil er gesagt hat, wenn ich Geld nehme, werde ich abhängig. Dann rede ich euch nach dem Mund. Und deshalb hat er von keiner Gemeinde Geld genommen, nur von den Philippern, weil er zu denen irgendwie ein besonderes Verhältnis hat. Und er hat wohl gespürt, also auch wenn die mich jetzt bezahlen, die erwarten nicht, dass sie dann sozusagen irgendwie Einfluss auf mich haben, sondern ich kann weiter ganz frei reden, wie ich es vom Evangelium her denke. Deshalb freut sich Paulus an diesen Philippern, an dieser kleinen Gemeinde auf europäischem Boden. Es war übrigens, wenn ich es richtig sehe, die erste
Kirche, die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Ja, das waren die, war die Gemeinde in Philippi. Jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn Paulus hier über Freude spricht, dann meint er auch diese ganz elementare menschliche Freude, die wir aneinander haben. Ja, die Menschen aneinander haben können. Aber es geht bei dieser Freude, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, geht es Paulus noch um eine andere Art von Freude. Und was er hier im Sinn hat, da kommen wir ihm auf die Spur, wenn wir andere Beobachtungen in der Bibel heranziehen. Wir können zum Beispiel feststellen, dass in der Bibel an einigen Stellen, muss nochmal zurück, dass in der Bibel an einigen Stellen von der Freude die Rede ist. Man kann sogar sagen, dass das Wort Freude in den biblischen Büchern in quer durch alle Traditionen, also in den prophetischen Büchern, in der Weisheitsliteratur, in den Geschichtsbüchern, dann in den Briefen des Neuen Testaments, in den Evangelien, also wirklich quer durch, der Begriff, das Wort Freude, ein Schlüsselwort ist. Sie können mal sozusagen googeln, wie oft es vorkommt. Es ist sehr oft. Und es gibt noch eine Auffälligkeit, die man entdeckt, und dann kommt man Paulus auf die Spur, dass nämlich in der Bibel, da wo das Wort Freude auftaucht, dass es relativ oft in Verbindung mit Gott steht. Und zwar ausdrücklich oder zwischen den Zeilen. Wir haben eben das ganz bekannte Wort aus dem Nehemia-Buch schon gehört, das vielleicht das Einprägsamste dazu ist. Also die Freude am Herrn, die Freude an Gott, steht da explizit ausführlich, ist eure Stärke. Die Freude an Gott ist eure Stärke. Oder in der Adventszeit haben sie das bestimmt einmal miteinander gesungen oder den Text zumindest mal meditiert, das Magnificat, den Lobgesang der Maria, wo es dann heißt, mein Herz freut sich über Gott, meinen Erretter. Wenn die Bibel also von Freude redet, redet sie häufig ausdrücklich und manchmal zwischen den Zeilen von Gott. Ich sag mal ganz einfach, Gott ist ein erfreuliches Wort. Hätten Sie das gesagt? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, Gott, das Wort Gott, ist das besudelste aller Menschenworte. Es ist ein besudeltes Wort. Die Menschen gebrauchen das Wort Gott und missbrauchen es, und deshalb ist dieses ganze Wort sozusagen kein erfreuliches Wort mehr. In der Bibel wird das deutlich, dass das Wort Gott ganz positiv besetzt ist. Da, wo Gott gesagt wird, wo Gott genannt wird, wo Gott angerufen wird, wo vor Gott geklagt wird, kommt Freude ins Spiel. Freude. Nicht Angst. Freude. Deshalb ist ja auch das Evangelium, frohe Botschaft, als Übersetzung des Wortes Gottes, eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft. Und darum geht es Paulus hier. Und deshalb hat das etwas mit dem Evangelium zu tun, mit dem puren Evangelium von Jesus Christus. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ich möchte in meiner Predigt jetzt mit Ihnen über drei Punkte nachdenken. Das erste, das Evangelium ist eine Freudenbotschaft. Was bedeutet das für uns? Zweitens, die Freude am Evangelium ist ungemein tröstlich. Da steckt Trost drin. Vor allen Dingen für die, die nicht ganz bei Trost sind. Gibt's einige, ja. Und die Freude am Evangelium gilt es auszudrücken, eine Gestalt zu geben. Ich beginne mit dem Evangelium als Freudenbotschaft. Vor einigen Jahren, 2013, hat der jetzige Papst Franziskus ein Schreiben an seine Gläubigen weltweit verfasst. Und der wurde dann auch vorgelesen in den Gottesdiensten. Und das war sein erstes Schreiben, das er überhaupt geschrieben hat, also seine erste Botschaft, die er an alle geschickt hat. Und dieses Schreiben hatte den Titel Evangelii Gaudium, ins Deutsche übersetzt Freude am Evangelium oder die Freude des Evangeliums. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich vielleicht nochmal irgendwann im Gemeindedienst bin und eine Gemeinde mich berufen würde als Pastor und dann müsste ich meine Antrittspredigt halten. Also nicht die Probepredigt, ne? Da wäre ich vorsichtiger, aber jetzt die Antrittspredigt. Ne? Was würdest du denn da sagen? Fragen mich manchmal Studierende, die jetzt sozusagen in ihre erste Stelle gehen und die jetzt ihre Antrittspredigt dann irgendwann halten. Was sage ich denn am Anfang, wenn ich meine Stelle beginne? Da habe ich gesagt, ja, dann gucken Sie doch mal, was der Franziskus gemacht hat. Ja, das war ja auch seine erste sozusagen offizielle Verlautbarung. Was hat der gemacht? Der erste Satz in seiner ersten offiziellen Rede an alle seine Gläubigen lautet: Die Freude am Evangelium erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. So würde ich auch anfangen. Weil das ist eigentlich der Punkt, warum wir hier sind. Und es gibt keinen anderen Punkt, der so wichtig ist wie der. Dass Menschen in ihrem Leben, in der Gemeinschaft und sozusagen für sich, in der Begegnung mit Jesus, eine ganz tiefe Freude empfinden. Darum geht's im Evangelium. Und dafür ist Kirche da. Und dafür ist auch Gemeinde da. Und wenn sich das nicht ereignet, dann sollten wir uns Gedanken machen, ob wir noch dazu da sind, wozu wir da sind. Wenn sich das nicht ereignet. Wenn wir nicht den Eindruck haben, dass wir an Jesus Christus wirklich Freude empfinden. Dass er da ist, dass er unter uns ist, dass er mit uns geht. Die Wurzel der Freude liegt im Evangelium von Jesus Christus, liegt in Gott selbst. Ich denke, dass Gott ein erfreuliches Wort ist, das muss man sich sagen lassen. Und das Alte Testament und das Neue Testament erzählen uns das. Sie erzählen uns eine Geschichte, nämlich Sie überliefern uns eine Geschichte, wie Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, sich einen Weg zu uns Menschen bahnt. Er kommt zu uns in seinem Sohn, Jesus von Nazareth. Und zwar mit der Botschaft, die man hören, die man wahrnehmen und die man in sich aufnehmen kann. Und die Botschaft lautet: Ich, dein Schöpfer, habe dich gewollt. Ich, dein Schöpfer, bin dir nahe. Ich, dein Schöpfer, beschütze dein Leben. Ich habe mich mit dir und der Welt versöhnt. Dein Leben hat ein Ziel und nicht nur ein Ende. Und dieses Ziel bin ich selbst. Und das meint Paulus mit den Worten: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ich weiß nicht, ob man es hinten lesen kann. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum die Buchstaben jetzt so klein sind, aber ich lese es vor. Diese Botschaft hat Jesus zusammengefasst mit den Worten, ich zitiere ihn aus Lukas 10, Vers 20, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da ist sie wieder, die Freude. Da ist sie wieder. Jetzt wird der Text wieder größer, das ist schön. Kann ich auch besser sehen. Martin Luther, der Reformator, hat diese Freude am Evangelium von Jesus Christus auch gespürt und er hat sie im Rahmen einer Weihnachtspredigt seiner Gemeinde mit folgenden Worten nahegebracht. Das haben wir ja gerade jetzt hinter uns. Du aber rühre Christus in den Windeln an. Hätte er gewusst, dass dir es besser wäre, ihn unter den Engeln zu suchen, hätte er es dir gesagt. Willst du Freude haben? Neig dich da herunter, da findest du das Kind, das dein Schöpfer ist. Willst du Freude haben? Neig dich da herunter. Wir haben über dieses Zitat Martin Luthers in einem Hauskreis gesprochen, wo einige jüngere Mütter und Väter zusammen waren. Und an dem Abend, wo ich das Zitat denen vorgestellt habe und auch die Theologie Luthers ein bisschen vorgestellt habe, da hatten die an dem Tag ihren Kindern auch schon mal die Windeln gewechselt. Deshalb war das sehr eindrücklich. Du aber rühre Gott in den Windeln an. Das ist das Geheimnis der Freude an Gott, dass Gott in Jesus Christus sozusagen tatsächlich Mensch wird, in die Windeln macht, in die Windel macht. Und sie müssen es auch noch sauber machen. Der musste sauber gemacht werden. Ich befürchte, es gab auch kein Nivea-Öl, um das hinterher alles einzureiben. Aber sie werden irgendein Fett gehabt haben. Denken Sie es mal für einen Augenblick. Wir reden über Gottes Sohn. Rühre ihn in den Windeln an. Das ist das Geheimnis der Freude, das den christlichen Glauben auszeichnet. Und wenn wir Christus in den Windeln anrühren, dann spüren wir auf eine besondere Weise, dass er uns nahe ist. Ich möchte nochmal zu dem Text zurück an den Anfang, will ihn auch nochmal zeigen. Paulus hat im Philipperbrief, im letzten Kapitel, sozusagen schließt er den Brief fast mit diesen Worten ab, aber vorher hat er im Philipperbrief sehr viele Aufforderungen, sehr viele Imperative an die Christinnen und Christen in Philippi geschrieben. Er hat ihnen einiges ins Stammbuch geschrieben, aber alles, was er ihnen sagt, wozu er sie herausfordert, das hängt am Ende alles an dieser Formulierung: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Und dann an dem nächsten Satz: Der Herr ist nahe. Daran hängt's. Der Herr ist nahe. Nun sagen uns viele Bibelausleger, als der Paulus das geschrieben hat von dieser Freude in Jesus Christus, da hat er selber noch gedacht, dass Jesus wiederkommen wird zu seiner Lebzeit. Also, dass er es noch erleben würde. Wir können das den Briefen entnehmen, den älteren Briefen von Paulus. Da hat man tatsächlich den Eindruck, der Paulus denkt, dass das nur noch vielleicht ein Jahrzehnt dauert und dann kommt Jesus wieder. Und deshalb auch diese Vorfreude oder diese starke Freude. In den späteren Briefen ist davon so nicht mehr die Rede. Das heißt, vielleicht hat Paulus auch für sich entdeckt, das steht gar nicht so unmittelbar bevor. Jetzt im zeitlichen Sinne, ja. Das ereignet sich übermorgen. Und wenn man sich jetzt die Geschichte der Kirche und der Christen anschaut, hat es immer wieder so Phasen gegeben, wo man gedacht hat, jetzt sind wir kurz davor. Ja, jetzt sind wir wieder 1000 Jahre weiter. Ja, lesen Sie mal Texte aus der Geschichte der Kirche, etwa im Jahr 1000, also um die Jahre 59 bis 89. Da war so eine Phase, und ich dachte, jetzt, kurz davor. Jetzt sind schon wieder 1000 Jahre. Also es kann doch offensichtlich nicht der Punkt sein, dass man sagt, wir warten sozusagen, dass das jetzt wirklich demnächst passiert. Aber was meint Paulus denn dann hier, wenn es nicht um die unmittelbar bevorstehende Parousie Jesu Christi geht, also um die Wiederkunft Jesu? Worum geht's ihm? Ich verstehe ihn so, dass er meint, dass Jesus Christus uns nahe ist im Sinne von, er umgibt uns von allen Seiten. Er ist hinter uns, er hat uns sozusagen mit unserer Lebensgeschichte auf den Weg geschickt, er ist vor uns, er nimmt uns in Empfang, wenn unsere Lebensgeschichte endet, und er ist um uns herum. Und er ist in uns. Martin Luther hat das einmal in das sehr schöne Wort gefasst: Das aber sollt ihr wissen, dass unser Herr Jesus Christus uns näher ist als das Hemd, das wir auf dem Leib tragen. Jetzt weiß ich nicht, wer heute Morgen was genau anhat. Ist auch gut so. Aber denken Sie dran. Unter der untersten Schicht, die Sie auf Ihrer Haut haben, da drunter ist nochmal Christus. Das ist der Punkt. Und das heißt, der Herr ist nah. Ja, nicht, es sind noch 100 Tage auf der Weltenuhr, sondern er ist ihnen näher als ihr Hemd, das sie auf dem Leib tragen. Das ist das Evangelium als Freudenbotschaft. Dieses Evangelium, diese Freude, die hier spürbar wird, die tröstet. Das war ja mein zweiter Punkt. Moment. Da. Die Freude am Evangelium tröstet. Wenn Paulus diesen Brief an die Philipper schreibt, oder als er den geschrieben hat, saß er im Gefängnis. Das ist auch etwas, was einen beim Lesen dann verwirrt und denkt, das ist aber merkwürdig. Er sitzt im Gefängnis und er wartet darauf, vor seinem menschlichen Richter gestellt zu werden. Und er wusste selber jetzt nicht genau, wann das passierte, aber es ist ja dann auch passiert. Das heißt, die Freude am Evangelium, von der er hier spricht, ist eine Freude, die nicht unbedingt sich in der persönlichen Lebenssituation jetzt direkt widerspiegelt. Also im Sinne von, wir haben gerade unser erstes Kind bekommen oder unser zweites und unser drittes. Wir haben gerade eine günstige Prognose bekommen, was unsere Gesundheit angeht. Sondern die Freude kann sich darin spiegeln, aber sie muss sich nicht darin spiegeln. Und bei Paulus ist es hier nicht der Fall. Und man kann sich das bei ihm an anderen Stellen auch ansehen, etwa im 2. Korintherbrief, wo er auch von dieser Freude spricht. Und da spricht er davon, dass er diese Freude hat und wahrnimmt, auch unter Tränen. Er spricht sogar von Ängsten, von Schmerzen, auch von Geschrei oder von Bedrängnis in 2. Korinther 7, Vers 4. Ich bin überreich an Freude in all unserer Bedrängnis. Das heißt, diese Freude am Evangelium von Jesus Christus ist nochmal etwas anderes als das, was man vielleicht im Rheinland unter Frohsinn versteht. Das ist auch wichtig, ne? Das will ich nochmal sagen. Das ist ja sozusagen eine große Kunst der Rheinländer, dass sie frohsinnige Menschen sind. Aber Freude am Evangelium ist nochmal etwas anderes als Frohsinn. Das geht hier wirklich nochmal tiefer. Und das hat uns eben auch schon die Lesung deutlich gemacht, die wir eben aus dem Jesaja-Buch gehört haben. Da sind sie ja wahrscheinlich innerlich aufgezuckt, als sie das gesehen haben oder gehört haben, als wir in der Lesung hörten, die Ruinen sollen jubeln. Im Text bei Jesaja steht es im Hebräischen noch etwas, wir würden vielleicht sagen, härter. Da steht wortwörtlich, seid fröhlich und jubelt, ihr Trümmer. Ich weiß ja nicht, aber das löst bei mir erstmal ein Störgefühl aus. Trümmer? Wer auf den Trümmern seines Lebens sitzt? Seid fröhlich und jubelt. Vielleicht liegt aber darin auch gerade der Trost des Evangeliums. Es ist nicht verrechenbar mit unserer Lebensgeschichte. Und dass wir auf den Trümmern sitzen, muss eben nicht bedeuten, dass Gott nicht neben uns sitzt, dass Gott uns nicht segnet, dass Gott nicht an unserer Seite ist. Das muss das eben nicht bedeuten. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Darin liegt ein großer Trost. Der ist auch in den biblischen Traditionen auf eine besondere Weise in den Psalmen aufgenommen worden, wo wir ja die Gebete von Menschen und von Gruppen haben, von Gemeinschaften haben. Und die nehmen den Gedanken auf und da heißt es zum Beispiel im Psalm 145, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Und dann heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, zerbrochen und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Im Psalm 34. Das ist der Trost am Evangelium, dass er uns nahe ist. Auch da, wo wir auf Trümmern sitzen. Diese Freude am Evangelium, die tröstet und diese Freude am Evangelium, die gilt es auszudrücken. Ich gehe jetzt nochmal auf diesen Text. Für diesen letzten Punkt schauen Sie nochmal mit mir, wie Paulus hier davon spricht, dass sich diese Freude in unserem Leben Bahn bricht, dass sie sozusagen eine Gestalt gewinnt. Er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ganz versteckt wird hier deutlich, dass Paulus schon eine Vorstellung hat, wie diese Freude am Evangelium in unserem Leben Gestalt gewinnt. Im letzten Jahr, also 2018, ist mir immer noch sehr nah das Jahr, haben wir im Februar, an der Hochschule haben wir immer Philosophikumsprüfungen. Das sind schmerzhafte Prüfungen. Das ist Wurzelbehandlung für viele. Und für nicht für alle geht das so aus, dass die Wurzel beim ersten Mal gerettet werden kann. So, und dann waren die Philosophenprüfungen zu Ende am 7. Februar 2018, abends gegen 18 Uhr. Ich verließ den Prüfungsraum mit meinem Beisitzer und hatte freien Blick auf unseren kleinen Campus am Wald. Und da war Schnee. Und die Prüfung gerade absolviert hatten, das waren vielleicht 15 Studierende, die tobten da im Schnee unvorstellbare Bilder. Und dann raunte mir die Sekretärin zu: Ja, Herr If, so ist das. Die Freude muss raus. Die Freude muss raus. So ist es bei Paulus auch. Im Gefängnis gibt es nicht so viele Möglichkeiten für ihn, diese Freude sozusagen tänzerisch zu gestalten oder kreativ. Es war alles sehr eingeschränkt. Aber er hat doch hier Wege beschrieben, wie diese Freude in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und ich finde das interessant, dass er zwei Richtungen aufzeigt. Zwei Richtungen. Und da können Sie mal überlegen, in welcher Richtung Sie im neuen Jahr gehen möchten, welche Richtung Ihre sein soll, um die Freude am Evangelium auszudrücken. Paulus sagt, es gibt im Grunde genommen zwei Richtungen. Das eine ist, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Da stand oder da steht im Griechischen eigentlich ein anderes Wort. Wir haben das ins Deutsche schwer, das zu übersetzen. Im Griechischen steht ein Wort, das würde man vielleicht besser mit Lindigkeit, mit Linde, mit Gelinde. Also Menschen, die ohnehin schon hart mit dem Leben kämpfen, die ohnehin sich schon in Konflikten aufreiben, gegenüber diesen Menschen, sagt Paulus, zeigt Linde. Haut nicht nochmal drauf. Lasst es nicht eskalieren. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Das Bild, das man hier vielleicht vor Augen haben kann, ist, wenn ein Boxer, der angeschlagen ist, in den Seilen hängt, dann haut man nicht nochmal drauf. Paulus rechnet, aber jetzt Achtung, Paulus schreibt an die Philipper. Der rechnet also damit, dass auch in der kleinen Gemeinde von Philippi es denkbar sein kann, dass man sich gegenseitig so verhaut, dass einer in den Seilen liegt und der andere noch draufschlägt. Jetzt werden Sie sagen, das passiert uns hier in Koch nicht. Das ist schön. In Philippi ist es offensichtlich passiert, sonst hätte Paulus dazu nichts sagen müssen. Wie tragen wir unsere Konflikte aus im neuen Jahr? Dann vielleicht doch so, dass wir es nicht eskalieren lassen. Und das könnte eine Richtung sein, die Freude am Evangelium, ihr eine Gestalt zu geben, im Umgang miteinander. Ich nenne das einen deeskalierenden Umgang miteinander. Der würde nicht nur unseren Gemeinden gut tun, er würde auch unserer Gesellschaft gut tun. Deeskalieren. Weil Jesus Christus nahe ist, sagt Paulus, deswegen erweisen wir einander Güte, Lindigkeit. Wir gehen milde miteinander um. Das ist so eine Richtung, wie man die Freude am Evangelium ausdrücken kann. Wir würden vielleicht sagen, das ist so eine ethische Gestalt. Ja, da geht es um Ethik auch. Und der andere Weg, wie man diese Freude ausdrücken kann, das haben Sie bestimmt auch schon entdeckt. Und zwar ist das eine Richtung, die er so beschreibt: In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also da würden wir sagen, das ist so eine bestimmte Gestalt von Frömmigkeit, von Spiritualität. Auch so kann man die Freude an Jesus Christus ausdrücken, indem man sozusagen ins Gebet geht, in den permanenten Austausch mit Jesus Christus und Gott, in das innere Gespräch mit Gott. Und dieses Gespräch mit Gott in 2019 zu intensivieren, wie immer das für Sie aussehen mag, könnte aber tatsächlich ein Ausdruck der Freude sein. Die Freude am Evangelium ausdrücken. Paulus deutet nur diese beiden Richtungen an. Und das reicht ja vielleicht für uns. Sodass jetzt jeder von uns, dass wir auch als Gemeinde überlegen, was ist unsere Richtung in diesem Jahr 2019? diese tiefe Freude am Evangelium von Jesus Christus, der eine Gestalt zu geben. Vielleicht über die Gestalten, die wir bisher schon gefunden haben, hinaus. In einer bestimmten Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen. In einer bestimmten Art und Weise, wie wir hier miteinander ins Gebet gehen. Und das alles als Ausdruck der Freude. Als Ausdruck der Freude. Paulus schließt seine Überlegungen mit diesem sehr bekannten Satz, der ja dann auch in einen Segensspruch oft aufgenommen wurde. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Und viele haben sich überlegt, was hat er sich denn dabei gedacht? Und wenn Sie sich das im griechischen Text ansehen, dann hat er sich dabei Folgendes gedacht. Der Paulus saß im Gefängnis, ich hatte es Ihnen schon gesagt. Und was er da beobachtet hat im Gefängnis in Ephesus war, dass es da Wächter gab. Das ist im Gefängnis nicht so überraschend. Und diese Wächter sind sozusagen immer auf und ab gegangen. Und jetzt sagt er, so stelle ich mir den Frieden Gottes vor, ja. Jetzt mal im positiven Sinn, ins Positive gewendet, der achtet auf euch. Der schaut nach euch. Der bewahrt euch. Dieser Friede Gottes. Das Evangelium als Freudenbotschaft und die Freude am Evangelium, das kann man hier bei Paulus mit Händen greifen. Und ich hoffe, dass Sie in diesem neuen Jahr 2019 für sich persönlich und als Gemeinde, dass Sie sozusagen mit vollen Händen in diese Freude am Evangelium hineingreifen. Dass Sie den Trost darin erfahren und dass es Ihnen gelingt, auch miteinander gelingt, diese Freude, dieser Freude eine Gestalt zu geben. In diesem Sinne, ein gesegnetes Jahr 2019. Amen.